Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und damit Zeit für das Regionaljournal Graubünden, heute mit diesen Themen. Der M13 ist jetzt ein Grenzgängerbär. Das Gewässerschutzgesetz ist noch nicht ganz in Graubünden angekommen. Vorläufig noch nicht verwässert wird das Tourismusabgabegesetz und das Wetter. Die Sonne haut schon wieder ab. Am Mikrofon der Roland Wermelinger. Die Schweizer Tourismusbranche schaut gespannt auf Graubünden. Da soll nämlich eine Tourismussteuer eingeführt werden für so ziemlich alle Bündner Betriebe. Ähnliche Projekte in anderen Kantonen sind bis jetzt immer gescheitert. In Graubünden dürfte das Gesetz die erste grosse Hürde im Parlament nehmen. Die Debatte läuft aber noch. Stefanie Hablützel verfolgt sie mit.
Die Idee ist simpel. Weil der Tourismus der Motor für Bündner Wirtschaft ist, sollen alle Bündner Betriebe daran zahlen. Also von Yogalehrerin über den Bauer bis zum Schreiner. Sie alle profitieren nämlich von den Touristen, je nach Branchen und Ort, mehr oder weniger. Und darum zahlen sie mit der neuen Tourismussteuer auch ein paar hundert Franken bis mehrere Tausend. Das ist von Idee her überhaupt nichts Neues, haben die Befürworter heute im Parlament beschwört. Der SP-Mann Peter Bayer mit einem Beispiel.
Wir alle hier drin bezahlen für das WEF in Davos mit. Auch wenn ich in Trin keinen direkten Nutzen vom WEF in Davos habe. Weil wir davon ausgegangen sind, Graubünden als Gesamtes ist eine Tourismusregion und wir alle profitieren in der einen oder anderen Form davon. Und deshalb sind wir auch bereit, in der einen oder anderen Form alle etwas beizutragen.
Die Idee ist also quasi eine kantonale Solidarität mit einer Branche. Und ja, mit dem Grundsatz, so ganz abstrakt, hat auch niemand Mühe gehabt. Das Problem, der Teufel hat sich im Konkreten versteckt, nämlich ob das Gesetz auch für alle Regionen gilt. Eine ziemlich grosse Ausnahme hat die FDP Wellenha für zwei grosse Tourismusorganisationen, das Oberengadin und Davos. Beide haben in den letzten Jahren ein eigenes Finanzierungssystem auf die Beine gestellt. Je nach Ort eine Mischung zwischen Kurtaxen, Gemeindebeiträgen und Steuern der Betriebe. Das läuft tipptopp, hat der Davoser FDP-Mann Hans-Peter Michel gefunden, der dann im Rat laut darüber nachgedacht hat, was das neue Gesetz echt der Davoser Tourismusorganisation bringen könnte.
Sie wollen sie vielleicht stärken. Das erinnert mich etwas daran, der alten Frau über die Straße zu helfen, die gar nicht drüber will. Sehen Sie?
Braucht es also ein Sonderzügli für die grossen Destinationen, die schon gut aufgestellt sind? Kommt nicht in Frage, hat es aus der Surselva geheissen. Der Markus Gaduff, CVP.
Anstatt einer Vereinheitlichung der Systeme wird es komplexer, es wird unübersichtlich und ungeeignet.
Und Silvia Cassutt, auch CVP. Was bringt ein neues kantonales Gesetz, das wie ein Flickenteppich aussieht, wo jeder machen kann, was er will?
Denn sonst können wir die ganze Übung abbrechen und uns mit einem großen Scherbenhaufen anderen Regionen anschließen, die das Gleiche erfahren haben.
Nach mehreren Stunden Diskussion hat der grosse Rat schliesslich Sonderzügli, die die FDP gewünscht hat, Bach abgeschickt. Alle, auch die grossen Tourismusdestinationen, müssen das neue Tourismusfinanzierungssystem jetzt übernehmen. Verloren haben heute damit die FDP und die SVP. Sie haben jetzt noch einen letzten Trumpf im Ärmel. Sie können nämlich Unterschriften sammeln für eine Volksabstimmung. Und dann müssen der Bäcker, der Schreiner, die Anwältin oder der Hotelier sagen, ob sie so eine Tourismussteuer zahlen wollen.
Stefanie Hablützel aus dem grossen Rat. Neben den grossen Tourismusorganisationen haben auch die exportorientierten Industrieunternehmen zu reden gegeben, also Firmen wie Dems Chemie oder Hamilton. Und der grosse Rat hat ein bisschen überraschend entschieden, dass die auch Tourismussteuer zahlen müssen. Die Regierung hat für sie eine Ausnahme vorgeschlagen. Die Schlussabstimmung, die ist noch nicht gewesen. Wir halten sie in unseren weiteren Sendungen darüber auf dem Laufenden. Das Zitzers hat es heute brennt. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein Mann verletzt worden. Er ist mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Ausbrochen ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Wohnungen, einer Garage und einer Tankstelle. Die Durchfahrt in Zitzers ist zurzeit gesperrt. Bündner Polizei hat den Raubüberfall auf ein Hotel auf der Lenzerheide aufgeklärt. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat die Tat zugegeben. Er hat Anfang Januar maskiert den Hotelportier überfallen, gefesselt und aus dem Tresor ein paar Tausend Franken gestohlen. Seit einem guten Jahr sollte es eigentlich in allen Schweizer Bächen immer genug Wasser haben, trotz der Wasserkraftwerke, damit Tier und Natur überleben können. Das hat das Schweizer Volk vor über 20 Jahren so entschieden, mit der Gewässerschutzinitiative. In Graubünden ist das Gesetz aber bis heute nicht umgesetzt. Ein Viertel von allen Wasserfassungen muss noch saniert werden. In der Fragestunde im Grossen Rat ist darum aus der SP-Reihe die Frage gekommen, wie lange das noch geht. Die Antwort vom Regierungsrat Mario Cavicelli, das können wir nicht genau sagen, weil die Gerichte mitzureden haben.
Ein genauer Zeitpunkt kann aus den genannten Gründen nicht genannt werden. Und Sie haben fest herausspüren können aus meiner Antwort, dass die Regierung nicht autonom ist und den Zeitplan nicht selbstständig festlegen kann. Einfluss hat Bundesgericht, Kraftwerksunternehmen, Umweltorganisationen, Gemeinden im heutigen Stand vor allem mit Rechtsmitteln ergreifen.
Der Kanton wartet in dem Zusammenhang auf einen Entscheid vom Bundesgericht. Die Umwelt- und Fischereiverbände haben geklagt wegen der beiden Flüsse Muesa und Galanka. Die Misoxer-Kraftwerke brauchen die beiden Bäche zum Strom machen für die Verbände. Müsste viel mehr Wasser drin bleiben. Der M13 ist zum Grenzgängerbär geworden. Er streift jetzt zwischen dem Engadin und dem Tirol hin und her. Bündner Wildhüter haben ihm ein Senderhalsband angelegt und die Daten werden auch über die Grenze geliefert. Der Bündner Jagdinspektor Georg Brosi.
Ein Moment ist er über der Grenze, österreichischer Seite, der andere Moment ist er wieder auf der Bündner Seite drin, sodass man noch nicht von Auswanderern reden kann. Die Daten, die sind eigentlich GPS, Google Earth ist die Basis von diesen ganzen Daten, die werden aufgenommen. Wir stellen die selbstverständlich unseren Nachbarn auch zur Verfügung. Wir erwarten selbstverständlich das von den anderen auch. Oder gerade mit Bezug jetzt auf Trentino kriegen wir immer sämtliche Sachen, die sie gesammelt sind zu den Bären, kriegen wir einfach lückenlos auch zur Verfügung gestellt.
Die Tiroler Wildhüter haben festgestellt, dass bei ihnen offenbar noch ein zweiter Bär umstrehlt. Allerdings verhält er sich viel weniger auffällig als der M13. Am 25. Januar hat es dieses Jahr auf dem Weissflur Joch so viel Schnee gehabt, wie noch nie, seit man dort den Schnee misst. Und das macht man immerhin schon seit über 60 Jahren. Das schreibt das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut WSL im Winter. Der Rückblick. 2,70 Meter sind gemessen worden, 20 cm mehr als am bisherigen Rekordtag, auch am 25. Januar, aber 1951. Auch an anderen Orten in der Schweiz sind Schneerekorde gebrochen worden, und zwar noch mit viel höheren Schneemauern. Zu Ullerichen im Kanton Uri sind es zum Beispiel 4,56 Meter gewesen, wo man gemessen hat. Die beiden Unterengadiner Gemeinden Ramosch und Schlien können ab nächstes Jahr fusionieren. Das Bündner Parlament hat heute das Okay gegeben. Die neue Gemeinde heisst in Valsott und hat dann knapp 1000 Einwohner. Stefan Leon Könz, so heisst das Bündnerbuch vom Jahr 2012. Eine Jury hat das Buch von der Zürcher Autorin Katharin Siegfried im Auftrag vom Verlegerverein aus 35 Bündner Büchern ausgewählt. In dem Buch wird der Engadiner Fotograf, Maler und Graffito-Künstler Stefan Könz auf fast 270 Seiten in Bild und Wort porträtiert. 3 weitere Bündner Bücher werden von der Jury auch noch gelobt. Gesundheitsmythos St. Moritz, Bahnvisionen im Engadin und der Band von der Stadt Chur aus dem historischen Städteatlas von der Schweiz. Bündner Jugendverbände fordern vom Kanton, dass er den Jugendurlaub einführt, so wie es im Bundesgesetz steht. So einen Jugendurlaub steht Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu, die sich in der Jugendarbeit engagieren tun. Junge Erwachsene, die beim Kanton angestellt sind, können heute für die Weiterbildung zusätzliche Ferien beziehen. Aber um ein Pfadilager oder etwas Ähnliches zu leiten, gibt der Kanton keine zusätzlich unbezahlten Freitage. Der David Pulg, Leiter vom Dachverband Jugendarbeit Graubünden.
Also es hat sich offensichtlich teilweise auch als sehr schwierig herausgestellt. Man muss recht graben, dann, damit das letztendlich auch bewilligt wird, weil das Personalreglement sieht das in dem Sinn nicht vor.
Die Jugendverbände haben darum heute Vormittag in der Sessionspause auf dem Platz vor dem Kantonsparlament auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. In Sarajevo vor 20 Jahren hat niemand willen sein. Die Einwohner haben sich 3,5 Jahre lang müssen ums Essen, Wasser und ums eigene Leben sorgen. Sie sind gefangen in der eigenen Stadt, eingekesselt von serbischen Militär, bedroht von Heckenschützen. Am Schluss sind über 10'000 Menschen umgekommen. Und in dem Monat gedenkt Sarajevo am Anfang dieser Belagerung. Und auch in St. Gallen ist das ein Thema, vor allem beim FC Sarajevo 92, ein Fünftliga-Fussballclub, der einen Grossteil der Geschichte des Jugoslawienkriegs in seinem Namen mitträgt. Der Thomas Zuberbühler hat die Mannschaft besucht und gemerkt, alle Narben sind noch lange nicht verheilt.
Es regnet in Strömen an dem Donnerstagabend. Auf dem Weg zum Training vom FC Sarajevo 92 in der Sportanlage Gründemoos höre ich, wie das Militär auf dem näheren Schiessplatz ein Gefecht übt. Es ist eine surreale Situation, wenn man vorher Videosequenzen vom belagerten Sarajevo im Internet angeschaut hat. An dem Abend ist die Angst aber weit weg. An dem Abend regiert die Freude. Etwa 15 Mitglieder vom FC Sarajevo 92 kommen und trainieren für den nächsten Match. Ein paar Tage darauf müssen sie gegen den FC Bühler ran. Die Stimmung ist losgelöst, man sagt sich du. Wo sich die anderen dann an den Ball zuspielen, erzählt mir der 36-jährige Bosnier Besim Hocic, eines der ältesten Clubmitglieder, wieso ihm der Name von seiner Mannschaft so viel bedeutet.
Also das erste Moment, wo es angefangen hat, hat keiner gedacht, keiner geglaubt, dass es Krieg gibt, oder? Das hat man nie gedacht, oder? Das ist einfach so plötzlich gekommen. Und von dem sind wir frustriert, traurig, wie soll ich sagen, und da haben wir gesagt, wir haben beschlossen, nehmen wir den Namen nur aus dem Grund auswählen. Weil der da bleibt, den kann man nicht vergessen, da kann man nicht sagen, gut, der war einmal, oder?
Was bedeutet denn die Stadt Sarajevo?
Ja, das ist ein Herzstück von Bosnien. Und Sarajevo ist sicher für jeden Bosnier ist ein wichtiger, soll ich sagen, ein Stück von sich selbst, oder?
Der Besim Hocic ist, wie fast alle hier auf dem Platz, nicht von Sarajevo selber, sondern ist ein paar hundert Kilometer weiter weg in Bosnien aufgewachsen. Aber jeder Spieler der Mannschaft fühlt sich mit der Hauptstadt des heutigen Bosnien-Herzegowina verbunden. Die Stadt, die man verteidigt hat, gegen alle Widerstände. Ein Krieg, der auch heute noch im Gedächtnis von vielen verankert ist. Auch wenn ein paar den Krieg gar nicht mehr erlebt haben, jeder hat Verwandte und Bekannte verloren. Der Adis Jusovic rennt im Regen zu mir. 21 ist er, ein grosser Mann mit flutschnassen langen Haaren und einem 3-Tage-Bart. Nach der Belagerung von Sarajevo ist er mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder in die Schweiz geflüchtet. Da haben sie auf den Vater gewartet, der im Krieg geblieben ist, 2 Jahre lang, ohne zu wissen, ob er noch lebt, bevor auch er in die Schweiz gekommen ist. In diesen Tagen redet seine Familie viel darüber, was passiert ist vor 20 Jahren.
Da ist tagtäglich, zum Beispiel, wenn man etwas im Fernsehen sieht, dann kommen da eben Bilder vor, dann kommt die Mutter mit einer Geschichte, Brüder, und dann wird diskutiert, aber ich bin nicht so einer, der gerne über das diskutiert und stehe eigentlich gerade auf und gehe gerade raus. Ja. So. Weil das, was ich gesehen habe bis jetzt, oder, das ist eigentlich zum Brüllen, was da jetzt mal passiert ist, oder? Und das tut mir einfach weh und ich kann das gar nicht anschauen und gar nicht zuhören.
Der Adis Jusovic schaut ins Leere zu seinen Mitspielern. Der junge Mann ist Moslem und gehört damit zu der grossen Mehrheit hier beim FC Sarajevo 92, eine Mannschaft, die eng verbunden ist mit der bosnisch-islamischen Gemeinschaft der Stadt. Der religiöse Anstrich macht stutzig, ist doch auch der Jugoslawienkrieg ein Krieg zwischen verschiedenen Religionsangehörigen gewesen. Hier aber geht es um den Fußball, sagt der 31-jährige Haris Beganovic, der seit manchen Jahren den Schweizer Pass hat.
Uns ist eigentlich in dem Sinne nicht wichtig, welche Religion oder von wo das kommt. Also ich denke auch der Name FC Sarajevo oder der Sarajevo selber, man sagt ja, Sarajevo ist das kleine Jerusalem von Europa. Oder? Das ist wirklich, das sind auch die 3 oder 4 grossen Religionen vertreten. Also immer gewesen und jetzt auch. Und ich denke, da sollte man auch keinen Unterschied machen in dem Sinne. Also es hat schon alles gegeben. Also wirklich, wir sind wirklich eine Multikulti-Gemeinschaft in dem Sinne. Ja.
Im Club haben auch schon die miteinander gespielt, die im Krieg noch gegeneinander gekämpft haben. Katholische Bosnier-Kroaten und orthodoxe Bosnier-Serben.
Klar hat man da gewisse Vorurteile vielleicht mal gehabt, aber dann muss man jetzt einfach irgendwann mal abstellen und nach vorne schauen und ja.
Führen schauen, nicht retour. Das wollen beim FC Sarajevo 92 eigentlich alle. Aber nicht alle haben das, was passiert ist im Krieg, schon ganz verarbeitet. Das merke ich, als ich ein paar Tage später die Mannschaft nochmal treffe. Das mal im bosnisch-islamischen Gemeinschaftszentrum an einer Industriestrasse St. Gallen.
Du musst wissen, du bist eingeladen, gell?
Nein.
Hier im Zentrum, da hat es einen Gebetsraum, aber auch ein Billardtisch steht da und ein Schüttelkasten. Bevor sich die Mannschaft zurückzieht, um den Match vorbesprechen, kommt der Suad Gujovic auf mich zu. Auch er ist Muslim, aber ursprünglich von Montenegro. Seine Frau sei von Bosnien, sagt er. Der Krieg sei darum auch in seinem Herzen für immer drinnen.
Emotionen. Ist, ja, Hass auf das, was passiert ist auf Sarajevo. Man darf es nie vergessen. Oder auch verzeihen. Ich meine, wie kann man so etwas verzeihen? Das kann man nie verzeihen. Ich meine, man sollte schon für die Zukunft schauen. Ich meine, ich sage, die Bosnien, die haben sich nichts zum Schämen. Sie haben im Prinzip gar nichts angerichtet, oder? Die anderen müssen sich schämen, die da also angerichtet haben.
Wieso es überhaupt zum Krieg gekommen ist, das kann der Suad Gujovic auch heute noch nicht sagen. Auch 20 Jahre nach der Belagerung von Sarajevo ist die Schuldfrage immer noch eine, die viele im Club beschäftigt. Sie fühlen sich missverstanden, aber auch missachtet. Wie der Edin Distarevic. 37 ist er, Vater von zwei Kindern, seit 20 Jahren hier in der Schweiz. Er lässt bei meinen Gesprächen so lange zu, bis er sich nicht mehr zurückheben kann.
Was am meisten wehtut, ist, dass uns alle im Stich gelassen haben. Das eine und das andere ist einfach, dass wir nicht einmal Recht gehabt haben, um sich zu verteidigen. Wir haben alle Familienangehörigen verloren und das tut am meisten weh. Die Ungerechtigkeit, wo wir da in Europa einfach toleriert haben und wir haben davon nichts wollen wissen. Das ist Trauma, das kann man einfach nicht so schnell vergessen und gleich auf der anderen Seite versucht man immer zeitgerecht zu leben, gewisse Sachen einfach akzeptieren, so wie es ist oder so wie es passiert ist oder einfach. Aber innerlich tut das grausam weh, die Ungerechtigkeit, oder?
Was wie im Jugoslawienkrieg vor sich gegangen ist, das ist historisch gesehen immer noch nicht ganz geklärt. Die Serben reden von einem Bürgerkrieg, wo die Bosnier mit dem Wunsch nach dem eigenen Land angeführt haben. Weitläufiger ist die Meinung, dass die Serben einen Angriffskrieg geführt haben, unter anderem mit dem Ziel, die Moslem aus dem eigenen Land zu vertreiben. Als Beispiel dient der Massenmord an Muslim Srebrenica, die einzige Kriegshandlung, die das Kriegsgericht zu Den Haag später als Genozid verurteilt hat. Die Schweiz hat in der Kriegsvierer damals schnell die Grenzen aufgemacht und Flüchtlinge aufgenommen. Heute leben rund 1100 Bosnier in der Stadt St. Gallen, die Einbürgerten nicht mit einberechnet. Wo ich mit den Clubmitgliedern vom FC Sarajevo 92 über ihre Vergangenheit rede, kommt um immer wieder ein Wort vor. Danke. Nochmal der Edin Distarevic.
Ich liebe mein Land, aber ich würde mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich habe Familie hier gegründet und ja, zwei Kinder sind hier geboren und das gibt nichts anderes für mich als Schweiz.
Und zurück im Regen auf dem Fußballplatz an dem kalten Donnerstagabend sagt der 21-jährige Adis Jusovic so.
Also ich muss ehrlich sagen, da wo mir die Schweiz geboten hat und wo mir die Schweiz jetzt noch bietet, da könnte mir Bosnien nie im Leben bieten, in den 20 Jahren, wo ich jetzt da bin, oder? Was Ausbildung anbelangt, allgemein, einfach alles, ist die Schweiz da durch wirklich auf einem hohen Level. Aber ich muss damit sagen, was Bosnien anbelangt, Bosnien ist immer noch im Herz. Aber was die Schweiz anbelangt, muss ich einfach Danke sagen.
Und so rennen ein paar Tage später, wieder im Regen, 11 Männer vom FC Sarajevo 92 auf den Platz, um gegen den FC Bühler zu gewinnen. Die Mannschaft hat zwar verloren, aber auf dem Trikot ist in grossen Buchstaben die Stadt und das Jahr gestanden, wo sie für immer daran erinnern wollen. Und das macht die Spieler vom FC Sarajevo 92 stolzer als jeder Sieg.
Der FC Sarajevo 92, ein St. Galler Fußballclub, der einen Grossteil der Geschichte des Jugoslawienkriegs für immer im Namen trägt. Das war eine Reportage von Thomas Zuberbühler. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Es ist bald 6 Uhr. Wir sind bei der Wetterprognose. Die kommt heute von der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht tut es zu und es fährt schon stellenweise an von Regnen. Morgen Mittwoch ist es dann meistens bewölkt und auch häufig nass. Am Morgen gibt es vom Albula bis ins Unterengadin aber noch trockene Phasen. Später kommt es dann auch dort regnen. Die Schneefallgrenze liegt morgen so zwischen 1200 und 1600 Meter. In St. Moritz steigen die Temperaturen auf 2 Grad, in Davos auf 3, in Laax auf 6, in Chur auf 9 und in Roveredo auf 10 Grad. Am Donnerstag ist es dann eher wechselhaft und ein bisschen föhnig. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Man muss aber auch immer noch stellenweise mit Regnen oder Schnee rechnen. Es wird ein bisschen wärmer mit 10 bis 15 Grad.
Und jetzt nochmal Meldungen vom Tag. Das Bündner Kantonsparlament hat heute entschieden, dass es, wenn schon, keine Ausnahme soll geben im diskutierten Tourismusabgabegesetz. Nicht für einzelne Gemeinden und auch nicht für exportorientierte Industrieunternehmen. Die Debatte läuft noch. Der Engadiner Braunbär M13 ist jetzt ab und zu wieder der Südtiroler Braunbär M13. Zurzeit bewegt er sich abwechslungsweise im Grenzgebiet von der Schweiz und Italien. Das zeigen Bewegungen von seinem Senderhalsband. Die Bündner Polizei hat den Raubüberfall auf ein Hotel auf der Lenzerheide aufgeklärt, vor Anfang Januar. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat die Tat jetzt zugegeben. Er hat maskiert den Hotelportier überfallen, gefesselt und aus dem Tresor ein paar tausend Franken gestohlen gehabt. So viel Regionaljournal Graubünden für den Moment, für heute. Mit Roland Wermelinger. Da wünschen wir einen schönen Abend und wie immer zum Schluss noch den Hinweis aufs Internet. regionaljournal.ch. Dort sehen Sie eine Schweizer Karte und dort können Sie draufklicken, welches das Sie noch hören oder lesen wollen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.